Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 399.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr. Die syrische Armee hat heute eine neue Offensive in der Rebellenhochburg Homs gestartet. Im kommenden Monat können die ersten syrischen Flüchtlinge nach Deutschland einreisen. Dabei handelt es sich um Menschen, die in Syrien oder einem Nachbarland von deutschen Konsulaten Aufenthaltsgenehmigungen bekommen haben und auf eigene Kosten nach Deutschland reisen. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Christel Blanke.
Gestern hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, rasch dafür zu sorgen, dass 5000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen werden können. Außerdem sollen die Bundesländer es ermöglichen, dass Syrer, die schon in Deutschland leben, ihre Familien nachholen können.
Gerade erst haben sich die EU-Kommission und das Europaparlament auf einen Haushaltsentwurf für die nächsten Jahre geeinigt. Zu denen, die künftig mit etwas weniger Geld auskommen müssen, gehören auch die Beamten. Sie galten bisher als Topverdiener mit besten Arbeitsbedingungen. Wolfgang Landmesser.
2 Jahre werden Gehälter und Pensionen nicht erhöht. Gleichzeitig wird eine sogenannte Solidaritätsabgabe in Höhe von rund 6% fällig. Die Wochenarbeitszeit steigt von 37,5 auf 40 Stunden. Das Rentenalter wird von 63 auf 65 Jahre angehoben, für Neueinsteiger auf 66 Jahre. Außerdem soll es nicht mehr möglich sein, ohne Pensionskürzung in den Ruhestand zu gehen. Die Endstufen für Gehälter sollen um rund 20% sinken, was auch entsprechend niedrigere Pensionen bedeutet. Und in Zukunft sollen weniger Beamte Topgehälter bekommen.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Umstand, dass sich der Mensch immer mehr von der Natur entfernt, stimmt ja oft bedenklich. Aber im Oderbruch scheint es manchmal anders zu sein. Umso mehr danke, dass Sie gekommen sind und dabei sind und unser Experiment begleiten. Wirkliche Demokratie muss jeden Tag neu erkämpft werden. Dazu gehört auch die Meinungsfreiheit, die offen praktiziert und gelebt werden muss.
Demokratiewagen, Pioniergeist im brandenburgischen Oderbruch. Eine Deutschlandrundfahrt von Ursula Rütten.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist das Motto an diesem Sonntagmorgen im Theater am Rand. Ein fantasievoll gestalteter, sichtbar selbstgefertigter Kuppelbau aus viel unbehauenem Baumholz und Wegwerfmaterial, samt Freilichtbühne daneben. In Randlage gelegen, jedenfalls geografisch gesehen, wir sind an Deutschlands Ostgrenze, im Oderbruch. Drüben auf der anderen Seite des Flusses liegt Polen. Jeder darf auf die Bühne kommen oder von den Zuschauerbänken sein Anliegen vortragen.
Ich wohne am ehemaligen Bahnhof und jetzigen Radweg in Altmedewitz und habe satirisch gemeint, künftig noch ein schönes Panorama rundherum. Nördlich in Altmedewitz die entstehende Biogasanlage, südlich 400 Meter etwa weiter die Hähnchenmastanlage, westlich, und zwar genau wo mein Garten, auch die Gärten der Nachbarn endet, stehen die 4 oder sogar 5 Entenmastställe. Das sind etwa 25 Meter von meinem Haus entfernt. Und dahinter beginnt dann, nach dem Willen der Gemeindevertretung, der hier heiß begehrte Windpark. Zum Gestank kommen noch Rotoren, Gesumme und Schattenwürfel hinzu. Wir alle wissen, dass in Kohlegebieten ganze Ortschaften umgesiedelt wurden. Mein Vorschlag wäre, uns ebenfalls umzusiedeln und das Oderbruch zum Energieindustriegebiet mit Massentierhaltung umzuwandeln. Danke.
Im Oderbruch formiert sich Protest. Schon lange. Gegen die Vereinnahmung der Natur durch die Industrie und durch die Landwirtschaft, die überwiegend auf Quantität und nicht auf Qualität setzt. Dabei wirkt alles so idyllisch. Der nur wenige Häuser umfassende Weiler Zollbrücke liegt, wie das Theater, nur wenige hundert Meter hinter dem Deich, der die Oder bitteschön davon abhalten sollte, in ihr altes Bett kriechen zu wollen, also das Hinterland weitflächig zu überfluten, so wie es viele Male in den letzten Jahrhunderten geschah. Der Theaterleiter und Akkordeonist Tobias Morgenstern begrüßt die an diesem Vormittag zusammengekommenen Besucher, darunter einige Lokal- und Kreispolitiker, musikalisch. Heute geht es bei der Brandrede nicht um die unberechenbare Natur, also die hierzulande ständig präsente Furcht vor überfluteten Feldern und Kellern, sondern um unberechenbare menschliche Zugriffe auf diesen Landstrich.
Gehst du zur Demo oder bleibst du zu Haus? Träumst du vom Ein-Zwei-Familienhaus? Willst du kein friedlicher Bürger mehr sein? Bleibt geheim, nichts bleibt geheim. Lebst du im Bruch oder bist du Tourist? Willst du erhalten, wie es hier ist? Hast du den Mut und setzt dich dafür ein? Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim.
Es dauert nicht lange und im Theater ist die Diskussion voll im Gange. Energiewende, Biogas, Mastanlagen, Windräder. Die Menschen im Oderbruch bekommen von allem etwas, aber keiner hat sie je gefragt.
Das Erneuerbare Energiengesetz ist ein Bundesgesetz und da geht es ganz klar, durch staatliche Subvention wird ein Umbau der Energiewirtschaft gesteuert. Der entscheidet hier der Landrat nicht, nicht der Bürgermeister Wilke, nicht mal der Landtagsabgeordnete, sondern dies ist ein Bundesgesetz.
Machst du den Mund auf und sprichst hier am Pult? Nennst du auch Namen, verweist auf die Schuld? Oder lässt du es einfach sein? Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim. Wenn dich was stört, sprich es aus. Offen und ehrlich, dann hast du Applaus. Sag, was du denkst und präge dir ein. Nichts bleibt geheim. Nichts bleibt geheim.
Wer auf dem Land lebt, muss dort auch sein Geld verdienen. Also wer hier nur herzieht, um seine romantischen Gefühle zu befriedigen, der ist hier einfach fehl am Platz.
Das ist doch schon wieder falsch.
Punkt.
Willst du was ändern, dann tu es kund. Hier und heute in dieser Rund. Unter dem Schnee wartet Sonnenschein. Nichts bleibt geheim. Nichts bleibt geheim. Nichts bleibt geheim.
Das Oderbruch, 56 Kilometer lang, im Süden 4, im Norden 16 Kilometer breit. Mit einem Gefälle von 14 Metern über dem Meeresspiegel im Süden, etwa auf der Höhe von Seelow, bis auf fast einen Meter geneigt nach Norden. Kein Wunder, dass sich da ein von Menschen gebändigter Fluss leicht bahnbrechen kann über seine Ufer hinaus. Kein Paradies für Wanderer. Es mangelt schlicht an einem Wegenetz durch die von Entwässerungsgräben und Kanälen durchzogenen, meist riesigen landwirtschaftlichen Flächen. Radfahrer dagegen haben den Vorzug, entlang der vielen Deiche und auf anderen für Kraftfahrzeuge gesperrten Sträßchen diese ebenso schöne, kultivierte wie urwüchsig prekäre Landschaft zu erkunden und sich so ein Bild zu machen, wie eng diese Landschaft mit dem Wasser verbunden ist. Ebenes Acker- und Weideland. Siedlerland. Mit kleinen, verträumten Dörfern ab und an und den vereinzelt liegenden sogenannten Lose-Gehöften.
Wasser ist Segen, aber nicht im Oderbruch bei Regen.
Wenn die alte Oder ihr Eis abstößt, Wenn bei Güstebiser Lose der Zufahrtsweg zur einzigen Fähre über die Oder hinüber ans jenseitige polnische Ufer abrupt im Wasser endet und ein Fährbetrieb unmöglich ist. Wenn Verkehrsschilder, Rastplätze, ganze Baumreihen von Wasser umflutet und von brütenden Vögeln belebt sind. Da und dort gut 100 Meter vom definierten Ufer entfernt. Jedes Jahr nach der Schneeschmelze oder nach Dauerregen. Wenn nicht mehr erkennbar ist, wo das der Oder, einst künstlich zugewiesene Flussbett, endet. Wer hier lebt, wer sich, wie auch manche Menschen von außerhalb, in diese Landschaft verliebt und hier hinzieht, lebt nach wie vor in ständiger Bedrohung einer möglichen Flut. 1785, 1838, 1947, 1980-81, 1997 und 2010 sind als Schicksalsjahre für die Menschen im Oderbruch in die Geschichte eingegangen.
Es gibt 27 Schöpfwerke. Unter fast jedem Acker liegen Drainagerohre. Die ziehen das Wasser aus dem Boden und führen es zu einem Entwässerungskanal. Jetzt heißt es, man darf die Kanäle nicht mehr entkrauten, weil dort seltene Vögel nisten. Aber so ein Entwässerungskanal muss wie eine Autobahn sein. Das Wasser muss schnell abgeführt werden.
Das Oderbruch ist eine staatsgemachte Landschaft. Es ist unter dem alten Fritz kolonisiert worden, nicht nur entwässert, sondern eben auch kolonisiert worden, besiedelt worden. Und es hat bis vor 20 Jahren oder 25 Jahren einen ganz hohen politischen Stellenwert gehabt, bis zum Ende der DDR.
Der Kulturwissenschaftler Kenneth Anders hat seine Liebe zum Oderbruch quasi zu seinem Lebensinhalt gemacht. Er betreibt mit seinem Kollegen Lars Fischer das sogenannte Büro für Landschaftskommunikation in Neu-Tornow. Im Internet firmiert diese Initiative unter dem Begriff Oderbruch-Pavillon.
Die Fremdheit, wenn man so will, zwischen Stadt und Land nimmt zu und somit auch die Fremdheit zwischen einer urban geprägten Politik und dem Land.
Weil dieser Raum so überschaubar klein und mit gerade mal gut 50.000 Menschen dünn besiedelt ist, wollen die Menschen hier mitbestimmen. Nicht nur über die Landnutzung, sondern auch über die Wirtschaftskreisläufe und auch über das ästhetische Erscheinungsbild der Region.
Mein Name ist Hartmut Korn, geboren in Neugaul. Das ist bei Wriezen und wir betreiben einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb, hauptsächlich mit Anbau von Gemüse und Obst, ein paar Tiere in der Haltung, Hühner, Kaninchen, ein paar Pferde, zwei Esel und dann kommen noch immer so ab Mai noch ein Schwein dazu für die Selbstversorgung sozusagen. Ansonsten fahren wir mit dem geernteten Gemüse auf den Markt, versuchen es dort zu verkaufen, Frankfurt, Wriezen und Berlin.
Ja, mein Name ist Michael Rubin. Ich habe hier in Zollrücke den Ziegenhof Zollrücke und wir verarbeiten die Milch, die wir gewinnen. Hier, wir haben die weiße deutsche Edelziege, die verarbeiten wir zu Käse, Ziegenkäse.
Die Betriebe von Hartmut Korn und Michael Rubin sind Kleinstbetriebe im Oderbruch. Mit gerade mal 10 Hektar Land, das der Gemüsebauer bewirtschaftet, die restlichen hat er an einen Nachbarn verpachtet. Michael Rubin stehen 17,5 Hektar zur Verfügung. Weideland für seine 110 Ziegen. Seine Produkte verkauft er im Hofladen oder an die regionale Gastronomie.
Also im Oderbruch ist es eigentlich so, dass sehr viel Agrarindustrie ist, dass viele Mastbetriebe hier sind. Es gibt eigentlich nur noch wenige kleine Betriebe, die Gemüse anbauen, ein bisschen Obst anbauen. Das Wichtigste, was ich festgestellt habe, ist das Vertrauen der Menschen zu schaffen. Es muss nicht Bio sein, sondern es muss einfach gesund sein und da müssen wir ein Vertrauen aufbauen.
Bauer Korn kann damit zufrieden leben. Ein Hof mit freilaufenden Hühnern, zwei Eseln auf der Koppel, einem Bienenhaus auf der Wiese, um das sich sein Besitzer, ein befreundeter Imker, kümmert. Seine Stuten lässt er in Polen bei einem Züchter natürlich besamen.
Wenn jetzt jede Gemeinde im Oderbruch, zeigt Ihnen ja auch keiner mal eine Karte, wo wirklich alle Biogasanlagen eingezeichnet sind, die es schon gibt, beziehungsweise die noch im Bau sind oder die in der Planung sind, dann heißt es irgendwann mal, wir haben aus meiner Sicht her ja keine Flächen mehr, um Nahrungsmittel herzustellen. Weil eine Biogasanlage im Schnitt, so wie sie bei uns hier gebaut werden in der Gegend, die brauchen ungefähr 600 Hektar Ackerland. Oder andersrum gesagt, 35.000 Tonnen an Mais das Jahr über.
Eigentlich gibt es in ganz Brandenburg viel Platz für solche Betriebe. Das reichlich vorhandene Ackerland hat manchen Bauern gereizt, seinen Besitz an Windpark- oder Photovoltaikbetreiber zu verpachten. Biogasanlagen und die größeren Mastbetriebe liegen durchweg am Rand von Wohngebieten, wie auch die mehr oder weniger großen Ansammlungen von Windrädern, die sich indes bis jetzt in der großzügigen Landschaft eher verlieren. Biogasanlagen fördern das Schrumpfen von Artenvielfalt durch den hohen Bedarf an sortengleichen Pflanzen. Hier sind es vorwiegend Mais und Raps. Viele Anlagen verfügen jedoch nicht über die erforderlichen Lagerkapazitäten für das sogenannte Inputmaterial. Oft muss es Dutzende Kilometer weit antransportiert werden. Mächtige Trecker wälzen sich dann von hier nach dort durch die ländliche Idylle und machen die schmalen Straßen mit den alten Baumbeständen beiderseits noch mehr kaputt. Michael Rubin regt sich auf.
Da ist ja nur denn ja nicht mehr mit Einsparung, meiner Meinung nach. Was auf der einen Seite Bio gepredigt wird, wird ja auf der anderen Seite mit Verfahren von Diesel und CO2-Ausstoß und was weiß ich ja wieder in die Luft gepulvert.
Und Hartmut Korn sorgt sich um das Image der Landschaft und einen anderen Wirtschaftsfaktor.
Es gibt zwei Seiten. Es gibt Biogasanlagen, es gibt Wind und sonst was. Wir haben mal früher gesagt, 1990, sind die ganzen Tourismusvereine entstanden. Wir wollen das Oderbruch touristisch. Heute ist man vom Tourismus abgegangen ein bisschen. Man sagt so, wir leben mit Biogas, wir leben mit Wind, wir leben mit Bräuleranlagen, wir leben mit Mastbetrieben und alles. Und jetzt muss man einfach wissen, wie kann ich das gemeinsam vermarkten? Wie kann ich diese Geschichte gemeinsam aufbauen? Und es ist sehr schlimm, was ich eben auch selber hier mit sehe, dass das Touristische wegbleibt und wir eigentlich so ein bisschen im Oderbruch verdrecken. Wir haben riesige Fahrradwege gebaut und jetzt fehlen uns die Leute, die sie rechts und links pflegen oder die Deichanlagen pflegen.
Als Bürger der Gemeinde Großaue engagiert sich Rubin in einer lokalen Interessengemeinschaft gegen ein nicht nur ihm verdächtiges Projekt, das die gesamte Gegend betrifft. Eine neue Biogasanlage.
Wer finanziert das? Nachhaltigkeit? Wo kommt das Inputmaterial her? Wer ist der Betreiber? Wie wird das finanziert? Man muss ja auch irgendwann mal daran denken, wenn man an seine Enkel denkt, dass diese Anlagen auch mal rückgebaut werden müssen. Die sind ja irgendwann mal verschlissen. Wann ist das? Sind das 30 Jahre, 40, 50 Jahre? Was ist es denn für Abfall oder für Müll? Ist es denn recycelbar oder nicht? Das sind alles so eine Fragen, wo wir die Gemeindevertretung ja mörderlich dann auch löchern. Ich kann nur von unserer Gemeinde aussehen und ich will sie auch nicht alle über ihren Kamm scheren. Aber kurioserweise ist es immer, dass die, die sowas bauen, auch kurioserweise gleichzeitig Gemeindevertreter sind. Und mehr will ich da nicht zu sagen. Oder zumindest in enger Verwandtschaft eines Gemeindevertreters sind.
Ich habe nichts gegen Großbetriebe. Sie müssen sein. Wir Kleinstbetriebe schaffen nicht, 70 Millionen Menschen zu ernähren. Das funktioniert nicht. Und Großbetriebe wie Mastbetriebe wird es immer geben. Und die gab es schon immer. Und sie haben auch ein Recht zu produzieren. Bloß man sollte manchmal auch ein bisschen nachdenken, muss der Streit zwischen Großbetrieben und Bürgern sein? Jeder sollte auf jeden ein bisschen drauf zugehen. Jeder sollte einfach sagen, muss ich unbedingt 400.000 Bräuler machen? Reicht es nicht mit 200.000?
In der Diskussionsreihe Brandreden im Theater am Rand diskutieren die Bürger über das Für und Wider von Sonnenkollektoren, Biogasanlagen und Windrädern. Über Pflanzenschutzmittel und die Qualität der vor Ort produzierten Lebensmittel. Über Kleinbauern und Agrarindustrie.
Ja, herzlich willkommen, Neulitze Jörge, dem ältesten Kolonisten da beim Oderbruch. Sie sind hier zu uns gekommen und wollen unser Dörpen beziehen und wollen noch durch Dorp löpen und ich soll Ihnen noch was vertellen, ich werde doch morgen.
Horst Wilke ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Neu-Lewin, samt Ortsteil Neulitze-Görike. 203 Einwohner. Wilke, im Hauptberuf Eisenbahner, ist stolz auf sein Dorf, auf dessen lange Geschichte. Stolz auch darauf, wie gut es erhalten worden ist und sogar attraktiv ist für junge Familien, die hierher ziehen. Gerne pflegt er Neuankömmlinge im regionalen Dialekt willkommen zu heißen. Auch legt Wilke Wert darauf, sie zu beraten, wie sie hier ihr Leben einrichten können. Im Oderbruch und wohl auch über dessen Ränder hinaus ist dieser Bürgermeister ein Begriff. Als ebenso aufrichtiger wie streitbarer Demokrat.
Naja, ich persönlich würde für mich feststellen, es gibt ja so eine gemeinsame Planung Berlin-Brandenburg. Und da waren diese Windgebiete damals nicht eingezeichnet. Wir wurden ja damals auch beteiligt als Kommunen. Wir hatten uns dann damals dagegen aufgelehnt. Was jetzt neu gekommen ist, ist ja die strategische Ausrichtung von Land Brandenburg, dass wir ja Energieland werden wollen und dass die Windparks jetzt hier so und so viel Prozent erneuerbarer Energien abgesichert werden sollen. Kommunen, die das machen wollen, das muss man ihnen freistellen. Da, wo die Bürger mehrheitlich dagegen sind, und wir haben also selber darüber beraten, weil um Neu-Lewin herum sollte auch so ein Windpark entstehen und die Neu-Lewiner wollen das nicht. Und da muss man auch als Bürgermeister das zur Kenntnis nehmen und sagen, jawohl, das akzeptieren wir, wir werden dann also auch das unterstützen, das nicht zu machen.
Lieber arm, selbstbestimmt und naturbelassen. Bürgermeister Wilke beugt sich dem mehrheitlichen Bürgerwillen. Sicher mit einem weinenden Auge, denn das bedeutet auch, dass die lukrative Aussicht für eine Kommune verbaut wird, durch die Ansiedlung von Anlagen für erneuerbare Energie auch Geld in die klammen Kassen der Gemeinde fließen zu lassen.
Ich denke mal auch mit die Windradgeschichte ist eine interessante Sache, aber man muss die Mindestabstände und die sollten auch etwas weiter sein von der Bebauung einhalten, dass jetzt hier die Leute nicht da von diesem Geräusch, was da wirklich entsteht, stark belästigt wird. Wer auf Dorf wohnt, will eigentlich auch etwas Ruhe haben.
Es geht um Bioenergie und Futtermittelgewinnung. Riesige Flächen nur noch mit Mais. Und das ist die reale Bedrohung. Realer, als es das Hochwasser ist. Wenn auf den Feldern kein Fruchtwechsel stattfindet, Tiefwurzler, Flachwurzler, dann sind in 2 oder 3 Jahren die Äcker so wie ein Flugplatz und das Wasser versickert nicht mehr.
Es muss ständig entwässert werden im Oderbruch.
Das Wasser drückt unter dem Deich in das Bruch. Man sieht es nicht, aber es ist da.
Mein Name ist Hans-Georg von der Marwitz. Ich lebe seit 1990 mit meiner Familie, meiner Frau Dorte, meinen 4 Kindern am Rande des Oderbruchs. Ich bin Landwirt, 52 Jahre alt und habe nach der Wende den alten Marwitzschen Familiensitz, der über 8 Generationen in der Familie war, zurückkaufen und zurückpachten können. Seit 1991 haben wir uns dann auch den Lebensmittelpunkt hier in Friedersdorf gesetzt. Auf den sogenannten Siloer Höhen von unserem Wohnsitz ist das Oderbruch gut 1000 Meter entfernt und dann kommt die sogenannte Bruchkante und dann komme ich in die Weiten des Oderbruchs. 50% meiner Fläche liegen im Oderbruch, knapp 500 Hektar.
Wald, Grünland, Gewässer, Wege und ein stattliches, repräsentatives Gutshaus. Insgesamt umfasst der landwirtschaftliche Betrieb von Hans-Georg von der Marwitz knapp 900 Hektar. Ein Vielfaches also an Landbesitz im Vergleich zum Gemüsebauern Korn und dem Ziegenbauern Rubin. Der Gutsherr von der Marwitz vereint mehrere Produktionsstränge in seinem Familienbetrieb. Ökologischen Landbau nach den Richtlinien von Bioland und, um abgesichert wirtschaftlich zu arbeiten, konventionelle Landwirtschaft und eine Biogasanlage.
Die Agrarstrukturen waren bis 1945 sehr vielschichtig. Wenn Sie heute durchs Oderbruch fahren, sehen Sie noch sehr viele wunderschöne Hofanlagen, die leider leer sind, die zum Teil einen trostlosen Eindruck machen. Aber man sieht ihnen noch an, welche Dynamik hinter diesen Höfen steckt. Ja, es waren alles zum Teil Betriebe über 100 Hektar, die dann nach 1945 im Zuge der Enteignung und nachher der Zwangskollektivierung verschwunden sind. Es gibt Ortschaften, da sind bis zu 80% der Landbevölkerung bzw. der Bauern haben Haus und Hof verlassen. Nach 1989 hat es aufgrund der politischen Entscheidung, Entschädigung vor Rückgabe, keine Neugründungen von Betrieben gegeben, also die Umstrukturierung der LPGen in Gesellschaften. Nur wenige haben sich aufgemacht, um einen neuen bäuerlichen Familienbetrieb zu gründen und aufzubauen. Das hat dann dazu geführt, dass letztlich die Betriebe in der Größenordnung weitergeführt wurden und dass die ursprünglichen sozialen Bindungen in den Dörfern und auch die Verantwortung, die ursprünglich die Genossenschaftsbetriebe zu Zeiten der DDR hatten, dass die in vielen Fällen sich auflösten. Zum einen, weil die Betriebe immer weniger Mitarbeiter brauchten. Sie müssen sich vorstellen, dass heute ein Betrieb mit 1000 Hektar ohne weiteres von 3 Mitarbeitern bewirtschaftet werden kann. In meinem Umfeld habe ich jetzt eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Ich habe eine große Gesellschaft, in der mehrere Investoren drin stecken, die mehr als 18.000 Hektar bewirtschaftet. Allein knapp 15.000 in meinem Landkreis Märkisch-Oderland. Das sind Größenordnungen, die 15 Dörfer umfassen. Die Durchschnittsgemarkung in Brandenburg liegt bei 1000 Hektar, ein bisschen niedriger. Also können Sie sich vorstellen, dass so ein aktiengeführtes Unternehmen natürlich diese Betriebe so rationell wie irgend möglich bewirtschaftet, mit möglichst wenig Mitarbeitern und dann auch noch Gewinne abziehen muss, um Aktionäre zu bedienen. Also, da entwickelt sich momentan etwas hier im ländlichen Raum, das mir fast das Herz umdreht, ja, weil ich bin bäuerlich in vielschichtigen Strukturen geprägt und auch davon überzeugt, dass Eigentum vielschichtig verteilt sein muss, um auch eine Lebendigkeit in der Region zu halten.
Sehr gut leben können hier vor allem Menschen, die sich in ihren Bedürfnissen an Konsum und Komfort und an PS-starker Mobilität gerne zurücknehmen und auf andere Werte im Leben setzen. Verzicht auf Luxus, eine Abkehr von der Haltung, schneller, weiter, höher, das ist ein erster Schritt, weniger Energie zu verpulvern. Im Oderbruch lebt man das gerne vor. Die Landschaft wird auch durch Kunst geprägt, Kunst im weiteren Sinne. Lebenskunst, bildende Kunst, Handwerkerkunst, Gartenkunst, die Kunst, sein Dorf schön oder seinen Hof attraktiv zu gestalten. Viele Besucher kommen eigens angereist zu den sogenannten Kunstlose-Tagen einmal im Jahr, zu Tagen der offenen Gärten, wo Privatleute in ihre kleinen, grünen und blühenden Paradiese einladen, zu Hoffesten mit kulinarischen Köstlichkeiten aus eigener Produktion. Die Initiatoren kennen sich meist alle. Sie mögen sich, aber das fällt niemandem von alleine zu, vor allem wenn man zugereist ist, womöglich noch aus der alten BRD. Man muss sich schon, wie Barbara Brunert vom Erlenhof in Kienitz, um sein soziales Umfeld selber bemühen, in der Abgeschiedenheit, in der man lebt. Frau Brunert zog mit Familie von Berlin hierher, engagierte sich eigens für einen Frauengesprächskreis, riskierte, gewagte Frucht- und Gewürzkombinationen zu Marmeladen zu verarbeiten, lernte Schafe zu züchten, zu spinnen und die Wolle zu verarbeiten. Schließlich eröffnete sie einen kleinen Hofladen.
Das hat mir große Freude gemacht und macht mir immer noch große Freude und ich stricke gerne. Und da ist so eine richtige Sockenmanie draus entstanden. Man kann natürlich nicht 100 Socken für sich stricken, also legt man die in den Laden und dann kommen Leute und sagen, ach toll, selber gestrickt. Ach, da freut man sich innerlich. Ja, so hat sich das einfach entwickelt nach und nach. Wobei die Frauen zu Anfang auch sagten, oder hinterher mir gesagt haben, sagten, also weißt du, Barbara, als du mit deinen Marmeladen angefangen hast, da haben wir gedacht, also nee, hier auf dem Dorf Marmelade kochen, das wird doch nichts. Und ich habe ja zu Anfang auch ein bisschen dran gezweifelt, aber es ist was geworden.
Inzwischen kann man sogar in Schäferwagen auf dem Hofgelände übernachten. Die Künstlerin Antje Scholz kam aus Rostock ins Oderbruch und zog auf ein Losegehöft bei Ortwig. Sie ist eine der Initiatorinnen der sogenannten offenen Ateliers.
Offenen Ateliers nennen wir bei uns die kunstlose Tage, lose mit OO geschrieben. Das kommt daher, weil viele Orte heißen hier Lose, Güstebüser Lose, Zeckerecker Lose, alles Mögliche heißt hier Lose. Das sind die Gemarkungen oder die Flurstücke, die mal verlost wurden. Und so entstanden diese Höfe auf diesen losen Fluren, könnte man vielleicht so sagen. Und da ganz viele, ja, gerade auch Künstler und auch Handwerker und so, außerhalb wohnen, die wohnen natürlich dann meistens auf diesen Losen. Jedenfalls heißt es deswegen Kunstlose Tage, was natürlich immer wieder zu Verwirrung stiftet. Naja, kunstlos, ist denn da nur Kunst oder ist da keine Kunst oder was? Allerdings machen wir das schon seit 98. Da bieten sozusagen zwischen 25 bis 35 Ateliers ihre Kunst an.
Das Oderbruch ist eine Kulturlandschaft, ja, deswegen bin ich auch sehr argwöhnisch mit all den Renaturierungsforderungen. Das ist für viele Teile in Deutschland ohne weiteres oder Europa ohne weiteres zu fordern. Aber das Oderbruch, das Mitte des 18. Jahrhunderts mit großem Aufwand kultiviert wurde, wodurch sich Dörfer und wichtige Wirtschaftsräume entwickelt haben, Landwirtschaftsräume entwickelt haben, wenn wir die in irgendeiner Form erhalten wollen, dann brauchen wir Menschen, die hier eben auch eine Basis haben, die hier auch leben können. Also es gibt wenig Räume, die so vielfältig kulturell, aber auch wirtschaftlich in mancher Hinsicht gestaltet werden.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Ursula Rötten. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff und Joachim Schönfeld. Deutschlandradio Kultur 2013. Manuskript und Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.